Wir zwei würden diese Prozedur, die hier vorgeschrieben ist, vor euren Augen ausführen. Und zwar ohne Voranmeldung, ihr kommt zu einer Bibelstunde, nicht? Und wir üben jetzt das aus, wir stellen das dar, was hier vorgeschrieben ist. Ich weiß schon, was ihr machen würdet. Nicht? Also, ich bin da in einer Zaubergesellschaft geraten, also in einer Hokuspokus-Gesellschaft und dergleichen. Nicht? Also, das ist doch eine okkulte Gesellschaft da, nicht? Und unheimlich. Nicht? Also, da mache ich recht zum Kehrt, also furchtbar. Nicht? So. Ja. Und jetzt das Wunderbare. Das, was nichts ist, was macht Gott damit? Das erwählt er. Um die wunderbarsten Werte, die in ihm selbst verborgen sind, in Christo und im Heiligen Geist, die in seinen Augen so heilig, so wunderbar sind, dass er es in so wertlose Modelle verwirkt. Weshalb? Damit die Unkundigen, die sich an diesen Dingen, um die es geht, nur versündigen könnten. Einerseits, weil sie nicht erkennen könnten, wie hochheilig sie sind. Und zweitens, weil sie so für die Betreffenden unheimlich wären. Jetzt, ein Vers nach dem anderen. Oder ich werde gerade erinnert an das Wort Jesu. Fünfmal wiederholt er vor den Ohren seiner Jünger, und zwar nicht nur vor den Ohren der Zwölf, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat kein Teil an mir. Wer mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, fünfmal wiederholt er diese Ausdrücke, jeweils nur mit einer anderen Begleitbemerkung. Jetzt merkt er, während er diese sonderbaren Worte ausspricht, Zumutung für jüdische Ohren, nicht? Nach dem Gesetz ausgerechnet, merkt er, dass seine Jünger sich ärgern an diesen Worten und spricht prompt zu ihnen, ärgert euch dieses, wenn ich also spreche? Und fährt weiter nach einer Bemerkung. Ist gar nicht nötig, dass ihr euch ärgert. Wieso? Auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Das Fleisch nützt nichts. Jetzt müssen wir also diese Worte Jesu noch einmal lesen, zu lesen versuchen. In welcher Weise? Die gleichen Worte, die von Fleisch, von seinem Fleisch und Blut sprechen, einmal geistlicherweise zu lesen. Ich darf nur das schnell andeuten, was das bedeutet. Das ganze Gesetz sagt, sein Blut von jedem Opfertier. Und das Opfer Christi ist die Summe aller Opfertiere nach dem Gesetz. Sein Blut, das ist seine Seele. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. In dem Zustand, in dem sich unsere Seelen befinden. Denn wer Seele sündigt, die muss sterben. Warum? Die ausgeschüttete Seele Jesu. Verstehen wir jetzt? Ist das eine hochheilige Sache? Ist noch viel heiliger als sein Blut. Als Mensch, ne? Seine Seele hat er ausgeschüttet in den Tod als Lösegeld. Aus der Gewalt Satans zu erretten. Wir wissen ja heute, was ein Lösegeld die Meinung ist. Ne? Wer fordert ein Lösegeld? Jemand, der ein Opfer so lange umklammert hält, bis der Preis, den er gefordert hat, in seinen Händen ist. Ne? Ich darf hier gar nicht stehen bleiben. Sein Blut, das ist seine Seele. Ganz wunderbar. Und die ausgeschüttete Seele Jesu, die können wir jetzt aufnehmen. Denn unsere Seele ist dem Tod verhaftet. Und jetzt hat er seine Seele anstelle meiner Seele in den Tod gegeben. Stimmt das? Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Und meine Seele befindet sich schon im Tod. Jetzt kann sich seine Seele mit meiner Seele verbinden und meine Seele mit seiner Seele. Da waren sie ein Herz und eine Seele. In der Seele Jesu Christi. Merken wir das? Das sind wunderbarste Dinge, die das Allerheiligste gehören. Dass Gott das, so der Geist Gottes, das verbirgt in das Blut. Ne? So. Das ist aber treffend. Nun, und was ist dann sein Fleisch? Die Summe des Fleisches an unserem Körper bildet ja den Leib. Die Gestalt ist ganz klar. Was hat denn Jesus Christus gemacht? War er bis zu seiner Erniedrigung, zur Erlösung? Da war er in der Gleichgestalt Gottes, stimmt das? Ja. Die Gleichgestalt Gottes ist geistlicherweise sein Fleisch. Die Summe der geistlichen Werte oder Körper, die seine Gottgestalt bildet. Und was hat er gemacht? Hat er ausgezogen. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, das Recht hätte er gehabt, nicht? In der Gleichgestalt Gottes zu verbleiben, sondern hat die ausgezogen. Das ist das Brot Gottes, das worin besteht, dass die Gottgestalt des Sohnes Gottes als Brot Gottes für das Leben der Welt gebrochen wird. Verstehen wir langsam, nicht? Meine Worte sind Geist und Leben. Warum kam ich auf diese Worte Jesu zurück? Auch diese Worte hier handeln die von Fleisch und Blut. Noch und noch, ne? Und sind Anstöße, wie ich mir Mühe gegeben habe, nicht? Hokus Pokus und dergleichen, ja? Nach dem Buchstaben, bitte. Aber je anstößiger die Dinge für euch sind, umso wunderbarer sind sie in ihrer göttlichen, geistlichen Bedeutung. Und das dürfen wir heute Abend miteinander erleben. Ich bitte aber, wir sind so schön bei unserer lieben Marianne in der Familie, wir dürfen jederzeit eine Frage stellen oder etwas in Frage stellen, ja? Wenn es da das Herz voll werden sollte. Also, dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tage seiner Reinigung. Kann jemand sagen, ja, das Gesetz gilt doch nicht mehr für uns. Was soll uns das heute, die wir unter der Gnade Gottes stehen dürfen, in Christo, wie wir heute Nachmittag gehört haben, vollkommen gerecht und gemacht geworden sind, was hat das Gesetz überhaupt für uns zu sagen? Paulus schreibt in Römer 7, wir wissen, oder ich weiß, dass das Gesetz geistlich ist. Also genau wie Jesus sagt, auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, sind meine Worte Geist und Leben. Wir Geistlichen wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Der Buchstabe des Gesetzes tötet, bildet Anstoß und erzeugt Widerspruch. Aber der Geist, der verborgen in den Buchstaben drin steckt, den Gott da hineingelegt hat, der Buchstabe allein kann nur töten. Aber der Geist macht was? Lebendig. Der Geist macht auch den sonst tötenden Buchstaben lebendig. Für uns, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich kann das geistlich gar nicht verstehen. So. Also, das Gesetz des Aussätzigen am Tage seiner Reinigung. Ich darf gleich sagen, das, was hier mit dem Tag der Reinigung gemeint ist, bedeutet für uns unser ganzes, den Tag unseres ganzen Lebens. Ich fahre weiter. Er, der Aussätzige, soll zu dem Priester gebracht werden. Aber wo befindet sich unter dem Gesetz ein Aussätziger?
Außerhalb.
Jawohl, nicht im Lager, nicht in seinem Familienzelt und nicht im Rahmen der Lagerordnung Israels, der 12 Stämme, sondern außerhalb des Lagers. Jetzt soll er zum Priester gebracht werden. Der Priester aber ist womöglich gerade noch im Heiligtum oder im Allerheiligsten, ne? Also das verstehen wir. Und der Priester soll außerhalb des Lagers gehen. Bleibt nichts anderes übrig. Und jetzt erst außerhalb des Lagers wird der Aussätzige zum Priester gebracht. Und besieht ihn der Priester. Und siehe, das Übel des Aussatzes ist heil geworden an dem Aussätzigen. Dann würden wir sagen, wunderbar, also darf nach Hause gehen, ne? Würden wir sagen, alles in Ordnung. Nein, der ist nur heil geworden von seinem Aussatz, und jetzt handelt es sich in allen folgenden Versen in diesem Text worum? Dass der vom Aussatz Geheilte einen Weg der einem Weg der Reinigung unterzogen wird, der so lange dauert, wie er in diesem Leibe lebt. Haben wir den Eindruck für uns, ja, von welchem Aussatz sind denn wir heil geworden?
Sünde.
Ach genau. Wie heißt denn im Lied? Wer Christus am Kreuze im Glauben erblickt, ist heil zu derselben Stunde. Aber wo befinden wir uns dann? Was lesen wir im Hebräerbrief? Wir Aussätzigen, um heil zu werden, lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers. Das ist Golgatha. Wer Christus am Kreuze im Glauben erblickt, ist heil zu derselben Stunde. Und beschaut ihn der Priester und sieh, das Übel des Aussatzes ist heil geworden an dem Aussätzigen. Also der ist jetzt gesund. Und wenn wir Jesus Christus, den Gekreuzigten, erkennen durften, was sind wir dann? Heil geworden. Da sind wir Heilige und Geliebte. Dann sind wir Gottes Gerechtigkeit geworden. Dann sind wir Söhne Gottes geworden. Dann sind wir aus Wasser und Geist geboren. So. Aber was fängt jetzt erst an? Was fängt jetzt erst an? Der Weg der Reinigung. So. Und was ist da nun nötig? Ich darf, bevor wir weiterlesen, auf ein eigenartiges, schwer verständliches Wort in eines der Johannesbriefe erinnern. Drei sind es, die da Zeugnis geben. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und das Zeugnis der drei ist einstimmig. So. Jetzt achten wir dann beim Weiterlesen hier, wie die drei Dinge der Reihe nach erscheinen. Da haben Sie es ja schon merken können. So soll der Priester gebieten. Jetzt treten die Dinge in Sicht, die Gott anordnen lässt, damit der vom Aussatz Geheilte, also aus der Stellung des Sünders in die Stellung eines heiligen Gottes verwandelte, nun überhaupt einen Weg der Reinigung bis zur letzten Reinigungsstufe gehen kann, werden die Mittel nun angegeben oder befohlen. So soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebendige, reine Vögel nehme. So, wir haben gesagt, Wort für Wort, Vers für Vers, sehen wir näher an. Also, was würden wir für zwei Vögel nehmen, damit wir ganz sicher sind, das sind nach dem Gesetz und vor Gott zwei reine, lebendige Vögel. Ich würde zwei Tauben nehmen. Dann wären wir ganz sicher. Wieso? Es steht nämlich im gleichen Kapitel, werden die dann noch genannt, in Vers 22, und zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben. So. Jetzt Tauben, ne? Aber was bedeuten die Tauben, die Taube, im Worte Gottes? Das wissen wir doch von der Sonntagsschule. Ne? Und als Jesus aus dem Jordan stieg, ne, da kam der Heilige Geist auf ihn in der Gestalt einer Taube. Und der jetzt aus dem Jordan steigt, und die Taube blieb auf ihm, ruhend wohnen, wurde durch welche Kraft gezeugt? Bitte? Durch den Heiligen Geist. Aha, Da ist eine erste Taube, nicht? Der Heilige Geist, der ihn gezeugt hat im jungfräulichen Leib der Maria. Er selber trägt in sich, was? Dem Fleische nach über die Maria ist ein Sohn Davids, Römer 1. Dem Geiste der Heiligkeit nach aber ist er als Sohn Gottes erwiesen. So. Der Heilige Geist ist sowieso Taube. Ne? Das beginnt schon bei Noah. Ne? So. Und geht durch die ganze Schrift hindurch. So. Er, Jesus, ist der Sohn der Taube. Nicht? Er ist ja vom Heiligen Geist gezeugt. Ne? Hat selber Heiligen Geist, nicht? In seiner Person. Er ist die zweite Taube. So, jetzt Achtung. Wer ist dann der Priester hier? Ist Gott selber. Ne? Durch Christus dargestellt. Das heißt, Gott, der große, wunderbarste, hohe Priester, der nun wirklich Barmherzigkeit üben kann und selbst in unsere Niedrigkeit sich begeben hat in Christo, ist der Priester, der zwei Tauben nimmt. Das verstehen wir. Die eine Taube ist der Heilige Geist und die andere Taube ist sein Sohn. Selber voll Heiligen Geist. So. Außer zwei Tauben hat er noch was zu nehmen. Zedernholz. Wo habe ich die Bibelstelle? Ja. Wer es notieren will, 1. Könige 4, 32 bis 34. Nur der Zeit nach wollen wir es nicht aufschlagen. Ich weiß es auswendig, im Herzen. Salomo redete über die Sterne, über das Vieh, über die Bäume, über alles. Also der hat, wie hat man, Vorlesungen gehalten als Professor von allem, nicht wahr? Ja, da kamen ja die Weisen von aller Herren Länder, um die Weisheit Salomos zu hören, und jetzt heißt es, unter anderem, und er redete über die Bäume von der Zeder, die auf dem Libanon steht, höchsten Baum, bis hinab zum Isop, der an der Ruinenmauer dahin vegetiert. Also was steht da vor uns? Jetzt haben wir das Senkblech. Ne? Zedernholz, die Zeder in der Schrift bedeutet ein Königshaus. Das geht so weit, dass das Königshaus Davids in einem Kapitel des Hesekiels mit einer Zeder des Libanon verglichen wird. Und dann heißt es, es gibt im Haus Israel ein Rätsel auf, ein großer Adler mit buntfarbigem Gefieder und langen Schwingen kam auf den Libanon und brach von einer Zeder des Libanon den obersten Wipfel ab und entführte ihn in die Ebene Sinia, pflanzte ihn dort. Was bedeutet das? Niemand weiß es. Antwort: Der große Adler ist Nebukadnezar, der König von Babel, der auf den Libanon gekommen ist. Das heißt, Salomo hat ja ein Haus des Libanon, alles mit Zedern und Palast gebaut, ne? Genannt das Haus des Libanon, und brach den obersten Wipfel einer Zeder ab. Was war das? Hat der letzte Spross aus dem Haus, Königshaus David, ne? So genau nimmt das Wort Gottes die Vergleiche. Ne? So. Den letzten König hat er als Gefangenen weggeführt und in Babel, in Gefangenschaft gesetzt. So. Und so weiter. Also, und jetzt weiß ich, die Zeder des Libanon stellt nichts Geringeres dar als den König der Könige. Jede Zeder eines der Königshäuser der Menschheit. Die eine Zeder stellt das Königshaus Davids dar. Aber die Zeder des Libanon, eine, ist Gott selbst, der Höchste. Und Isop, merken wir gleich, das ist das ärmst elendeste Menschenkind, das am Schutthaufen seines Lebens dahin vegetiert. So. Wir haben vor uns das Heiligste, den Geist, die beiden Tauben. Wir haben vor uns den Höchsten, Zeder. Und jetzt kommt Isop, ne? Von der Zeder bis zum Isop, ne? Jetzt haben wir es beieinander aus der Schrift. Den tiefgefallensten Sünder, das ist Isop. Und was hat dann der Knecht benutzt, um den Schwamm mit Essig gefüllt am Rohrstab festzuhalten. Ein Büschel Isop. Ne? Eigenartige Dinge. Ne? Was war denn das Mittel, womit die Söhne Israels beim Auszug aus Ägypten das Blut des Lammes an die Türpfosten zu streichen hatten? Ein Büschel Isop. Was? Isop, das Elendeste benutzt Gott, um das Wunder der Reinigung zu vollziehen. Als heilig gewordenes Werkzeug, es fällt aber noch eines. Karmesin, was ist denn das? In den ersten Kapiteln des Propheten Jesaja lesen wir, jetzt kommt es an mich, an uns. Und wenn deine Sünde blutrot wäre wie Karmesin, weißer als Schnee soll sie werden. Reiner als Pulver. Also was bedeutet Karmesin in der Bibel? Wir haben ja gesagt, wir machen nicht unsere Anstrengungen, was könnte das bedeuten, nicht? Sondern wir fragen die Schrift, was bedeutet es? Vor Gott. Was bedeutet Karmesin? Blutrote Sünde. So. Das wollen wir prüfen. Entschuldigt. Worin bestand denn das Aushängeschild der Rahab in Jericho? Ich habe jetzt das Wort Hure vermieden. Worin bestand das Aushängeschild? Was? Ein Karmesinfaden. Also, ja? Ach so, ja, seht. Elberfelder richtig, da einfach das hebräische Wort herausgenommen. Karmesin. War das Aushängeschild entsprechend ihres Berufes? Ne? Passt das zusammen? Ne? War ihre Sünde blutrot? Ne? Sie wird aber im Hebräerbrief unter die Gerechten gezählt, weil sie im Glauben die Kundschaft aufgenommen hat. Ne? So. Und wurde Stammmutter Jesu Christi, wisst ihr das auch? Die Rahab wird ja im ersten Kapitel des Neuen Testamentes erwähnt. Ne? Das ist keine andere, genau der Zeit nach stimmt alles. Was ist passiert, als Judah, nachdem seine Frau gestorben war, von seiner Schwiegertochter, wie soll ich sagen, verführt wurde? Und dann Zwillinge in ihrem Leib war vom Schwiegervater. Also wieder eine eigenartige Angelegenheit. Ne? Jetzt kommt der Erste heraus. Was macht die Hebamme? Bindet einen Karmesinfaden um die Hand. Stimmt's auch wieder? Ne? So. Was haben wir vor uns? Wir haben das Heiligste, was es gibt, den Heiligen Geist vor uns, hoch oben, den Höchsten, den es gibt, Gott, Zedern von uns. Und haben das Unheiligste, was es gibt, Karmesin, Sünde. Und haben das tiefst erniedrigste, elendeste Isop vor uns. Also das beide Heiligste und Höchste und das Unheiligste und Tiefste steht jetzt vor uns. Und nach dem Gesetz kann der Heilige Unheiliges überhaupt nicht einmal antasten, nicht mal berühren. Stimmt das? Das heißt, Gott in seiner Heiligkeit könnte nie mit mir, blutrotem Sünder, Gemeinschaft haben. Nie. Nach dem Gesetz. Und der Höchste könnte nie sich des Elendesten, Tiefgefallensten, aber annehmen. Nach dem Gesetz. Denn das Gesetz kennt keine Wiederbringung aus dem Fluch. Keine Erlösung aus dem Tod. Das Gesetz ist unwiderruflich. Bitte. Gott hat diese Unwiderruflichkeit des Gesetzes anerkannt und ausgeführt, indem er seinen Sohn sandte, damit sämtliche Forderungen des Gesetzes von ihm bezahlt werden konnten, erfüllt werden konnten. Nicht? Wenn ich eine Geldforderung, die mir einer präsentiert, ich soll sie bezahlen, ich sei schuldig, wenn ich die bezahle, dann habe ich die Forderung anerkannt. Nicht? So. Und so hat Gott in Christus das Gesetz erfüllt. Aber wenn ich die Forderung bezahlt habe, was kann der nachher noch fordern? Bitte, nichts mehr. Und die Flüche des Gesetzes hat Gott in Christo auch anerkannt? Hat sie an seinem Sohne alle Flüche des Gesetzes an seinem Sohne sich voll bis zur Neige auswirken lassen? Alle Flüche des Gesetzes haben ihn getroffen, zu unserem Frieden. So. Welcher Fluch kann das Gesetz jetzt noch verhängen? Mit Recht? Kein. So. Stimmt, verstehen wir das? So hat Gott das dem Gesetz Unmögliche, dass ein Verfluchter gerettet werden kann, dass ein dem Tod Verfallener wieder lebendig gemacht werden kann. Nicht? Das ist dem Gesetz unmöglich. Das tat Gott, indem er seinen Sohn zur Sünde machen, durch das Gesetz, Gott hat, Römer 8, seinen Sohn senden für die Sünde und hat das durch das Gesetz erfüllt und indem Gott auf seine Weise das Gesetz so erfüllte, das Gesetz anerkennen und so erfüllte, hat er dem Gesetz gleichzeitig jede Macht und jedes Recht vollständig entzogen. Wir sind losgekauft von der Herrschaft der Finsternis, das wissen wir. Und losgekauft, Galater 4, glaube ich, vom Gesetz losgekauft. So, jetzt keine Gemeinschaft. Und jetzt haben wir ein Beispiel hier. Wir wissen, dass diese gottmissfälligen Bestimmungen des Gesetzes, wer sagt denn das? Als Jesus Christus in die Welt kommt, zur Erlösung, sagt er zum Vater, du hast kein Wohlgefallen an diesen Opfern des Gesetzes, in der Rolle des Buches des Gesetzes. Hast du kein Wohlgefallen, noch hast du sie gefordert, noch hast du sie gewollt? Ja, wer denn? Antwort. Das Gesetz, das ihr auf Anträge von Engeln hin bekommen habt oder auf euch gelegt worden ist, das Gesetz angeordnet durch Engel, durch heilige Engel. So. Und Paulus sagt, Stephanus, bevor er gesteinigt wird, voll heiligen Geistes, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen habt und nicht gehalten habt. Und Paulus geht weiter und sagt, warum denn jetzt noch das Gesetz gegenüber dem Vater Abraham gegebenen Verheißungen ohne Bedingungen? Es kam der Übertretungen wegen hinzu, wie lange? Bis der Same käme, dem die Verheißung, nämlich Jesus Christus, gegeben ist, und fährt weiter, wozu nun das Gesetz? Es wurde wieder auf Anordnung von Engeln hin auf Israel gelegt, und zwar jetzt in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht von einem gesandt, Gott aber ist einer. Oh, darf man ja gar nicht laut sagen, was das heißt. Ich sage jetzt auch nichts, wir müssen ja hier weitermachen. Nicht? Das heißt, die Unmöglichkeit, dass der heilige Gott mit einem Sünder Kontakt aufnehmen könnte, dass der Höchste mit dem Tiefstgefallenen Gemeinschaft haben könnte, nach dem Gesetz. Ne? Diese Unmöglichkeit macht Gott dadurch möglich, dass er sich auf seine, ja, in der Liebe und Weisheit überlegene Weise, genau an den Buchstaben dieser von Engeln angeordneten sonderbaren Vorschriften, nicht, hält auf seine Weise und so das Gesetz bestätigend dem Gesetz jede Macht nimmt. Wir fahren weiter. Was geschieht? Es kommt Befehl. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schlachte. Aha. Was haben wir gesehen? Die eine Taube ist Jesus. Ne? Wurde der geschlachtet? In welcher Gestalt? In Menschengestalt. Was lesen wir? In einem irdenen Gefäß. Was schreibt Paulus? Wir tragen diesen göttlichen Schatz in irdenen Gefäßen. Ja. Nicht wahr? Der Heilige Gottes, diese eine Taube, als Sohn des Geistes und voll Heiligen Geist, der konnte ja nicht geschlachtet werden. Nicht? Erst als er Menschengestalt annahm, nicht? In einem irdenen Gefäß sich befand, wie wir, konnte er jetzt nach dem Buchstaben des Gesetzes geschlachtet werden. Ja. Und er soll die eine Taube, den einen lebendigen Vogel, Schlachten in einem irdenen Gefäß über lebendigem Wasser. Was heißt denn das? Wir lesen doch vom Wasserbad des Wortes. Ne? Das heißt, aufgrund des Wortes Gottes, genau nach den Vorschriften des Gesetzes sogar. Ne? Ein irdenen Gefäß über lebendigem Wasser. Vers 6. Den lebendigen Vogel, es kommen ungeheure Dinge, den lebendigen Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz und das Karmesin und den Isop und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der geschlachtet worden ist über lebendigem Wasser. Oh, ja, was ist jetzt geschehen? Wir haben doch klar bezeugt, gesehen, dass es unmöglich ist vorerst, dass der Heilige mit dem Unheiligen Gemeinschaft haben kann, nicht? Und der Höchste mit dem Tiefsten. Und jetzt vollzieht Gott auf seine Weise das, was hier Vorschrift ist. Ne? Was macht er? Jetzt lässt er die eine Taube Gottes, seinen Sohn, schlachten in einem irdenen Gefäß, wie das Gesetz vorschreibt. So, jetzt fließt sein Blut. Ne? Was ist jetzt möglich? Nicht? Nach dem Gesetz. Ne? In dem Moment, wo das Blut der einen Taube geflossen ist, kann das Unmögliche jetzt geschehen. Nicht? Jetzt kann die lebendige Taube, das ist der Heilige Geist selber, jetzt kann der Höchste, Zedernholz, in der Hand, in die gleiche Hand des Priesters genommen werden, mit dem Karmesin und dem Isop zusammen, aber das ist nur möglich, wenn er augenblicklich in dem Moment, wo die sich treffen, im Blute der geschlachteten Taube vereinigt werden. Wunderbar. Wisst ihr, was das heißt? Etwas so hochheilig Anbetungswürdiges. Ich muss immer sagen, menschlicherweise Unglaubliches. Als ich das sehen und verstehen durfte, ein Balsam, ein Friede. Was heißt denn das? Auch der lebendige Vogel, der Heilige Geist lässt sich was gefallen, ließ sich was gefallen, sich ins Blut Jesu tauchen zu lassen. Sonst hätte er, der Heilige Geist, mit mir Unheiligen nie Gemeinschaft haben können, nach dem Gesetz. Aber wenn er bereit ist, nicht, die eine Taube, die nicht geschlachtet werden kann, der Geist kann nicht geschlachtet werden, nicht, sich auch ins Blut der einen Taube geschlachtet worden ist, zu tauchen, dann kann er mit mir, der ich jetzt auch im Blut getaucht bin, als Karmesin, als blutroter Sünder, nicht, die wunderbarste Gemeinschaft haben. Und Gott, der Höchste, der Vater, mit dem tiefst gefallensten Sünder. Auch der Vater musste sich gefallen lassen und sich entscheiden, sich in das Blut seines Sohnes tauchen zu lassen, damit er, der höchste Heilige, mit einem Sünder und tiefst gefallenen Gemeinschaft haben kann. Haben wir jetzt langsam Vertrauen zu unserem himmlischen Vater? Brauchen wir uns noch weiter zu fürchten vor dem Heiligen Geist, weil wir so unheilig sind? Und jetzt kommt, bitte. Ja, verstehen wir jetzt den Tröster? Ist das ein Tröster? Jetzt haben wir hier den klassischen Beweis, warum Gott denn diese unbarmherzigen und eigenartigen, anstößigen Anträge heiliger Engel zum Gesetz erhoben hat, nicht? Zu diesem Gesetz vom Sinai sanktioniert hat. Warum? Weil er wusste, er hat die Anträge der Engel erst dann genehmigt, zum Beschluss erhoben, wenn er wusste, was die jetzt nach dem Fleisch Sonderbares für richtig finden, anzuordnen, damit irgendwie Genüge geleistet wird, nicht? Nach dem Fleisch und dem Buchstaben, hat er ihre Anträge erst dann zum Beschluss erhoben, wenn er wusste, jetzt stimmt der Buchstabe ihrer Anträge mit dem überein, was ich schon vor Grundlegung der Welt mit meinem Sohn zu tun gedacht. Da haben wir es jetzt. So. Steht also Gott jetzt gerechtfertigt vor uns? Er, der Vater der Barmherzigkeit? Wenn er ein solch hartes Gesetz mal sanktioniert hat. Wunderbar. Ganz wunderbar. Es wird aber immer noch schöner. in das Blut noch einmal. Den lebendigen Vor, der Heilige Geist, soll er nehmen. Ihn und das Zedernholz, sich selbst und das Karmesin und den Isop und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen. Bitte, tauchen ist immer Taufe. Ne? Wassertaufe ist nur etwas. Ne? Aber eingetaucht ins Blut Jesu. Das heißt jetzt, wir dürfen es wissen, eingetaucht in die ausgeschüttete Seele Jesu. Das ist wunderbar. Ne? Ja. Sind wir, wenn wir sein Blut auf uns haben einwirken lassen, dürfen wir jetzt wissen, dann sind wir nicht nur ein Herz, ein Geist, sondern eine Seele. Dann sind wir alle der Seele Jesu teilhaftig. Sind wir dann eine Seele. Ne? Und zwar voll der wunderbarsten Seele, die Gott kennt. Verstehen wir, dass Gott geruht solche hochheiligen Dinge in die, darf man sagen, in die anstößigsten Modelle zu verbergen. Ne? So. Und wir, die wir den Geist der Weisheit und Offenbarung geschenkt bekommen haben, dürfen die Dinge umso wunderbarer verstehen, in anbetungswürdiger Weise erkennen. Wir lesen weiter. Und er soll auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist, siebenmal sprengen und ihn für rein erklären. Also das fällt mir gerade noch, das ist ja die unästhetischste, unhygienischste Angelegenheit, nicht? Dass da das vergossene Blut von einem Vogel noch auf einen Menschen gesprengt wird, nicht? Und dann noch siebenmal. Ja, was heißt denn das? Ah ja. Wir sind gerettet. Wir sind heil. Wir sind gerecht geworden. Wir sind Kinder, Söhne Gottes. Was heißt jetzt, das Blut soll siebenmal auf einen gereinigt, nein, auf einen geheilten Sünder, der von der Sünde geheilt ist, siebenmal gesprengt werden, was heißt das? Immer wieder. Welcher Trost für uns. Ich darf gleich vorausnehmen und er soll ihn für rein erklären, haben wir eben gelesen. Nicht? Oh, und dann geht es weiter und der zu reinigen ist, soll noch das und das vollziehen und er ist rein, zum zweiten Mal. Und dann geht es weiter und der zu reinigen ist, so, etwa siebenmal noch, buchstäblich. Das heißt, wir bedürfen wie lange immer wieder der Reinigung? Ja, den ganzen Tag. Gott nannte das Lichttag, das ganze Leben der Reinigung. Und jetzt kommt das Schönste. Oh, ist das wunderbar. Und den lebendigen Vogel, wer ist das? Der Heilige Geist. Den soll er ins freie Feld fliegen lassen. Aber wie sieht der aus, der lebendige Vogel, der jetzt ins freie Feld fliegt, die Taube? Die trieft ja vom Blut, nicht? Der geschlachteten Taube, buchstäblich, nicht? Was heißt das? Der Heilige Geist ist ja das, nicht? Triefend vom Blute Jesu, nicht? Der Heilige Geist, soll jetzt ins freie Feld fliegen gelassen werden. Was heißt das? Jetzt ist der Heilige Geist frei, was zu tun? Sich zu erbarmen, wessen er sich erbarmen will, und zu begnadigen, wen er begnadigen will, ohne wen zu fragen. Ohne niemand fragen zu müssen, auch das Gesetz nicht mehr. Nicht wahr? Den lebendigen Vogel, den Heiligen Geist, triefen vom Blute der Taube, Jesu Christi, der Seele Jesu, ist frei. Freie Fälle. Kann sich jetzt niederlassen, wo sie will. Bei dir, bei mir, bei all den Seinen. Gerade die, die es am nötigsten haben. So, jetzt haben wir, darf ich mal sagen, die erste Hürde genommen. Nicht? Diese Hokus-Pokus-Angelegenheit. Und haben gemerkt, wirklich, je anstößiger die Dinge den Buchstaben nach sind im Gesetz, umso wunderbarer verstand es die Weisheit Gottes in diesen anstößigen Dingen an und für sich, die allerheiligsten, anbetungswürdigsten Gotteswerte zu verbergen. Und was schreibt Paulus? Dieser Geist, der uns gegeben ist, der erforscht viele Dinge, nicht? Was? Warum liegt ihr jetzt? Stimmt gar nicht. Der erforscht alles. Der erforscht alle Dinge. Sogar, wie sagt er weiter? Die Tiefen der Gottheit befinden wir uns ungefähr in der Gegend. Von Tiefen der Gottheit. Dass auch Gott, der Höchste, bereit war, sich in das Blut seines Sohnes tauchen zu lassen. Und der Heilige Geist, der von keiner Sünde weiß, sich in das Blut tauchen zu lassen, damit er die Rechtslage hat, unlösbare Lebensverbindung mit dem tief gefallenen Sünder zu beginnen und unlösbar bis zur Vollendung zu führen. In solchen Dingen da. Ne? Und wenn wir solche Kostprobe jetzt kennen und verstehen, dann müssen wir keine Angst mehr haben vor anderen Ungeheuerlichkeiten im Gesetz und anstößigen Dingen, nicht auch wenn sie moralischer Art sind, gell? Da sind wir ja Formen. Schade, dass sowas überhaupt in der Bibel steht, nicht? Denken wir dann nur langsam, nur langsam. Darf ich schnell einen Satz hinwerfen? Stimmt es, wenn ich sage, je dunkler ein Schatten ist, den ein Körper wirft, umso heller ist das Licht, in dem der Körper steht oder geht. Stimmt das? Und nun sagt Paulus prompt im Kolosserbrief, alle Dinge des Gesetzes, von der einfachsten Speisevorschrift bis zur gewaltigsten Festvorschrift, so richte euch nun, die ihr in der Gnade Jesu, in der Blutskraft und so weiter, die ihr jetzt zu denen gehört, da zu den Aussätzigen und so weiter, geheiligt, gereinigt und so, euch richte niemand über Speise und Trank, nicht? Vom Gesetz aus. Noch von Sabbaten oder Neumonden oder Festen. So. Warum? Denn alle diese Dinge, sagt er, sind ein Schatten, nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Jetzt, wenn ich aber einen Schatten sehe, Paulus richtig, frage ich sofort, wer ist denn der Körper, der diese Schatten wirft? Antwort, der Körper aber ist der des Christus. Das sind ja wir. Erst persönlich sein Leib, ne? Also sind alle diese Dinge des Gesetzes, ich habe vorhin die moralischen dunklen Angelegenheiten im Gesetz, nicht, erwähnt. Deshalb habe ich gesagt, je dunkler ein Schatten, ne? Gibt es dunkle Geschichten im Alten Testament? Angelegenheiten. Ja? Umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Jetzt sagt Paulus, der Körper, der diese dunklen Schatten wirft, auch hier die Hokuspokus-Dinge, ist der Leib des Christus. Wandelt er in einem Licht? In einem blendenden Licht der Gegenwart des Vaters und des Heiligen Geistes, nicht? Jetzt müssen wir uns nicht wundern, dass die Schatten, die er wirft, ganz dunkel sind, ganz scharf umrissen. Was besteht aber für eine Beziehung zwischen dem Körper und seinem Schatten? Große Verpflichtung für uns. Ich stelle zwei Fragen. Gibt es am Schatten Umriss? Gibt es am Schatten, den ein Körper wirft, auch nur einen kleinsten Punkt, der am Körper nicht auch vorhanden wäre? Antwort: Unmöglich. Ist unmöglich, dass es am Schatten einen Punkt gibt, im Umriss, der am Körper nicht auch vorhanden wäre. Nur mit welchem Unterschied? Da ist dunkel und dort ist hell, Licht und Leben. Ja. Und da je dunkler, ist dort je wunderbares Licht. Ja. Was heißt das? Genau, was wir jetzt machen durften, erleben durften, nämlich, wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, kein Jota, das heißt, nicht der kleinste hebräische Buchstabe vom Gesetz, I, noch ein Pünktchen daneben wird fallen, bis nicht alles, was da drin an Gottes Werten verborgen ist, erfüllt ist. Das ist die Sache. Wenn diese Dinge Schattenriss vom Leibe des Christus sind, ne, dann haben wir jetzt da bezeugt, am Schatten gibt es keinen Punkt, der am Körper nicht auch vorhanden wäre, nicht? Also gibt es im Gesetz kein Jota und kein Pünktchen, nicht, das nicht am Leib des Christus vorhanden wäre. Nur hier dunkel und dort umso heller. Also, ich glaube nicht nur grundsätzlich allem, was geschrieben steht, sondern ich bin überführt persönlich, dass in den Grundtexten des hebräischen Alten und des griechischen Neuen Testamentes jeder Buchstabe und jeder Punkt daneben, besonders im Hebräischen, voll göttlicher Offenbarungswerte ist. So. Dann habe ich dieses Gesetz zwischen Körper und seinem Schatten im Glauben angenommen. Ne? Verstanden. So. Ich gucke ja nicht so schnell an die Uhr. Ja, also es ist noch lange nicht Mitternacht, pflege ich dann zu sagen. Also bald ist die erste Nachtwache vorbei, aber wir wollen uns doch vielleicht jetzt noch auf eine Viertelstunde beschränken, nicht? Ja, ja.
Wie? Bis halb zehn.
So, bis halb zehn. So, schön. Dann dürfen wir jetzt weiterlesen. Aha. Drei sind es, die da Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Vermissen wir eins von den drei hier? Ist der Geist dargestellt?
Ja.
Zweimal durch die Taufe.
Ja.
Fließt Blut hier?
Ja.
Ja. Und Wasser?
Ja.
Über lebendiger Eigenarten. Ne? Das heißt wieder, dieses an und für sich schwer bis unverständlich. Wunderbare Dinge. Drei sind es Zeugen, also der Geist, das Wasser und das Blut. Und ihr Zeugnis ist einstimmig. Wir haben ja hier an dieser anstößigen okkulten Angelegenheit haben wir die drei Stücke gefunden. Ne? Jetzt könnt ihr da nachsinnen, was jeder einzelne Wert geistlich bedeutet. Haben wir ja weitgehend gemacht. Ne? Jetzt haben wir schon einen Schlüssel zum Verständnis, was das ist. Ich darf noch im Großen sagen. Geist, Wasser und Blut. Gott ist Geist. Und aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen, was geschaffen ist. Heute wissenschaftlich klar, erster Baustein Gottes und der Schöpfung Gottes ist Wasserstoff. Wasserstoffatom Nummer 1. Ein Proton, ein Elektron. Da kommt schon Helium. Sonne. Pass mal auf. Ne? Wasser und das Blut. Nur das Geschöpf Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Stimmt das? Lasst uns den Menschen machen, nicht Mehrzahl, den Menschen, männlich-weiblich, in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, Gott, der Vater und der Sohn im Heiligen Geist. So. Auch der Mensch, Geist, Seele, Fleisch. Lasst uns den Menschen machen in unserem Bilde. So. Wenn Adam, der erste Mensch, das Abbild Gottes ist, als Mensch, das Abbild, wer ist dann der Originalmensch? Bravo. Sehr einfach. Angenommen, ich sei nicht nur Architekt, sondern Bildhauer. Ich habe von einem meiner Söhne eine Statue erstellt. Mein Sohn ist gezeugt von mir, von meiner Frau geboren. Er hat Leben in sich selber. Jetzt habe ich ein Bild von ihm erstellt, von meinem Sohn. Da steht fertig in meinem Atelier. Ein Freund kommt ins Atelier, der sagt, warum soll das, das dein Sohn, nicht? Hat er recht? Darf er sagen, das ist dein Sohn? Jawohl, aber er weiß sofort und ich noch besser, das ist nur das Werk meiner Hände als Sohn. Das ist nicht der gezeugte Sohn, nur das Werk meiner Hände. Diese Statue ist das Bild meines Sohnes. Wer ist dann das Original von dem Bild? Mein Sohn, nicht so. Und wenn der Mensch das Bild Gottes ist, die Statue Gottes, er ist auch nur das Werk seiner Hände, noch nicht gezeigt, nicht? Dann ist der Originalmensch wer? Bravo. Gott darf dann Jesus immer wieder in einer überwältigenden, für uns jetzt überwältigenden Weise sich wie vorstellen. Ich bin des Menschen Sohn, meine Herren, des Originalmenschen. Das ist nicht etwa, ich bin nur ein Sohn eines der Menschen wie ihr, sondern ich bin des Menschen
Form des Originalmenschen war. Stimmt jetzt? Verstehen wir jetzt, wenn er mit gewisser Vorliebe des Menschen wohnt, hat nicht nur sein Hauptgebet. Was heißt das auf einmal jetzt? Da. Welche Ehre, ihr lieben betroffenen Schwestern hier, welche Ehre überhaupt Mensch sein zu dürfen. Der Mensch gilt Gottes. Gott ist der Originalmensch. Und Jesus ist dieses einzigen Menschen, wahrhaftigen Menschen Sohn. Und Pilatus war Prophet, als er sagte, nicht wie Luther übersetzt, seht welch ein Mensch, sondern einfach seht der Mensch, wie er sein soll. Der Mensch. Seht Menschen Sohn. Und so weiter. Das passt ausgezeichnet hierher. Wir haben gesehen, der Geist ist Gott. Das Wasser, das ist die ganze Schöpfung. Aus Wasser und durch Wasser. Im Hebräischen heißt Wasser Mein. Und Himmel heißt Kosmos, Himmel. Wird einfach eingeschaltet. Mein, ne? Wasser. Eine wissenschaftliche Abhandlung kam kürzlich unter meine Augen. Im Weltall strömen ständig riesenneue Ströme Wasserstoff daher. Man weiß nicht, woher die kommen. Woher kommen die? Wer ist der, bitte versteht mich jetzt recht, wenn ich sage, wer ist der große Wassermann, aus dessen Ströme lebendigen Wassers fließen? Das ist Christus. Glaubt ihr allem, was geschrieben steht? Aus dessen Leibe sind ja wir wieder sein Leib. Wir glauben auch alle, was geschrieben steht. Werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber, und das Blut, das ist da stehen geblieben. In der ganzen Schöpfung Gottes ist nur der Mensch und die Tiere nur auf der Erde mit einer Seele begangen. Engel, Geistwesen haben einen geistlichen Leib, für uns unsichtbar, und sind Geister, haben einen Geist und einen Geistleib. Haben keine Seele. Verstehen wir dann auf einmal verschiedene. Dass sie fähig waren, in bester Meinung ein unbarmherziges Gesetz zu erlassen, aus lauter Eifer für die Heiligkeit Gottes, und sind daran zu Schanden geworden. Seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zu lassen. Und das ist der klassische kosmische Irrtum. Er kann ihnen unmöglich Sünde zur Last legen, weil sie heilig sind. Sie sind genauso heilig, gerecht und gut, wie ihr Gesetz heilig, gerecht und gut ist, an und für sich. Aber Gott legt ihnen Irrtum zur Last und sagt, sie wissen nicht von was, von Liebe und Barmherzigkeit. Katastrophe. Aber darin sind sie weitgehend auch entschuldigt, nicht? Weil sie keine Seele haben. Können sie ja die Empfindungen gar nicht mitmachen. So. Und hier ganz praktisch jetzt, wenn ich gesagt habe, nur auf unserer Erde finden sich Menschen im ganzen Weltall. Seelenbegabte Geschöpfe. Wie schön sieht es auf unserem nächsten Trabanten Mond aus? Was für ein Paradies, was grünt und blüht da alles. So. Dann kommt der Planet Merkur. Wie sieht da aus? Steinwüste. Vollständig ohne Leben, ohne Atmosphäre. Dann kommt die Venus, Steinwüste. Dann kommt der Mars, tote, kahle Steinwüste. Und ich bin überzeugt, und so geht es weiter. Wir sind kürzlich da, vorgestern, habe ich gedient in Rot, da bei Nürnberg. Da sind wir zur Nebenstraße gefahren. Ja, also an Bundesfertigkeit, die herzlichen Wälder da und die Landschaften, sage ich. Also, was ist unsere arme Erde für ein Paradies? Wir dürfen ja gar nicht mehr an Blumen und Fische und Vögel und weiß was alles denken, nicht wahr? Und Kindlein und blauer Himmel und grüne Erde und Quellen, gar nicht daran denken. Da oben ist nichts. Nur auf unserem Erde. Bitte. Da müsste doch so langsam etwas dämmern bei denen, die die Sache kennengelernt haben. Was denn? Ja, vielleicht hat die alte Bibel schon wieder mal recht, nicht? Schon wieder mal recht. Dass unsere Erde, so klein sie ist, so unbedeutend sie ist an sich, in den Gedanken des Schöpfers halt doch etwas Besonderes ist. Nicht? Und der Mensch heraus sich bewegt, das ist ja eine unheimliche Sache, dieser Mensch. Nicht? Deshalb David im Psalm 8, der blickt, ich anschaue deine Himmel, den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast. Was ist nur los mit den Menschen, des Menschen Sohn? Hast du noch Zeit für ihn? Dass du auf ihn Acht hast? Hast du dich deiner Allmensch? Was ist nur los mit den Menschen? Ihr habt gemerkt, gewaltige Sache da oben und da. Der Mensch, im Bilde Gottes geschaffen. Die Engel sind nicht im Bilde Gottes geschaffen. Denn Gott ist Geist, hat selbstverständlich Geist, hat eine Seele und hat einen Gott geschaffen. Und so ist nur der Mensch das wirkliche Abbild Gottes. Nach Geist, Seele und Leib. Nur der Mensch. Und unser Erblein. Ich darf so sagen, das neue kosmische Weltbild, wie wir es wissenschaftlich und nach der Schrift, die Schrift schon längst sieht, das ganze Weltall als Schöpfung Gottes ist auch räumlich endlich. Er wird uns heute vorgerechnet von der Wissenschaft. Von einem Ende zum anderen Ende sagt die Bibel schon längst, der Himmel. Und Gott, und Gott selber können weder die Himmel noch aller Himmel fassen. Also ist er noch ein bisschen größer. Der Schöpfer ist ein bisschen größer als die Schöpfung. Nun, und die Schöpfung ist endlich und Gott ist unendlich. In jeder Hinsicht, sie geben den Durchmesser dieser Welt also an, etwa 3 Billionen Lichtjahre, meinetwegen könnte man 70 Billionen sagen. Das ist gemessen an der wirklichen Unendlichkeit immer noch gleich Null, nämlich mathematisch. Sobald etwas gemessen werden kann, ist es verglichen mit der wirklichen Unendlichkeit, was nie aushalten, immer noch gleich Null. So, und dann sagen sie, in diesem Weltall verläuft alles in gekrönten Bahnen, in elektromagnetischen Linien und Felder und so weiter, tatsächlich, das wissen wir heute. So, und da komme ich im Büchlein Prediger an ein Wort, oder ist Prediger, heißt, siehe an das Werk Gottes. Ja, das machen wir im Moment. Ne? Wer kann gerade machen, was er gekriegt hat? Die Wissenschaft wird uns alles in diesem Weltall, in riesengroßen, verleuchtend gekrönten Bahnen. Der Prediger sagt, wer kann das gerade bilden, ne? Was Gott gekrönt hat? Niemand, doch. Was sagt Jesus? Und alles krumme wird gerade sein, sogar unsere Wege. Nicht? Aber er allein, der das jetzt in diesem Weltall alles gekrönt hat, nicht? Das Bild für das Weltall ist wie das Bild von den Planeten und die Sonne im Atom. Die Elektronen und den Protonkern sausen, so ist das Bild des Stabmagneten, auf dem ein Karton gelegt wird und Eisenseilspäne beliebig drauf gestreut werden, sofort bilden sich zeichnen sich diese gekrümmten elektromagnetischen Linien ab. Ganz genau mathematisch bestimmt. Und das ist ausgerichtet das Bild des ganzen Kosmos. Das ist ein negativer Pol und ein positiver Pol. Man könnte auch sagen, in einer gewissen Ellipse, zwei Beinpunkte. Der Thron Gottes im Weltall, der positive Pol. Und unsere Erde ist der negative Pol. Dort herrscht Leben und Gerechtigkeit. Und hier Tod und Sünde. So. Und so könnten wir weiterfahren. Aber ich weiß noch nicht, doch, wir wollen noch einige Gedanken herausgreifen, wie es weitergeht. Also, wir haben zuletzt gelesen, und soll ihn für rein erklären. Und fahren weiter zu lesen in Vers 8. Und der zu reinigen ist, soll seine Kleider waschen und all sein Haar scheren und sich im Wasser baden. Seine Kleider waschen, wir kennen das Wort, dass die Unreinigkeiten, die Priester im Vorhof waren, nach dem Altar, dem Eingang zum Heiligtum, das Waschbecken. Wozu? um Hände und Füße zu waschen. Das heißt, Hände sind die Handlungen, wo wir uns verunreinigen, Füße unser Wandel, wo wir uns verunreinigen. Die Priester konnten nicht anders, als sich durch den Sand der Wüste gehen, zum Heiligtum verunreinigen. Also waschen. Wasserbad des Wortes. Sein Kleid, das ist das Äußere, wo wir uns verunreinigen können. Der alte Mensch können wir immer wieder reinigen. Das Haar scheren. Wir wissen ja, was Haar bei Simson bedeutet. Die eigene Kraft. Weg mit. Nur die Kraft des Heiligen Geistes gelten lassen. Und sich im Wasser baden. Wasserbad des Wortes. Die Auslegung schon in unseren Mund gelegt. Und er ist rein. Aber jetzt kann man ja heimgehen. Nein, hier geht es weiter. Und er ist rein. Und danach darf er ins Lager kommen, aber er soll 7 Tage außerhalb Zelt, Familienzeltes noch bleiben. Und es soll geschehen, am 7. Tage soll er all sein Haar scheren und so weiter. All sein Haar wird näher beschrieben. Und seine Kleider waschen und jetzt sein Fleisch im Wasser baden. Das ist schon nicht nur mehr das Kleid, es geht immer mehr nach innen. Und er ist rein. Zum dritten Mal, ne? Ja. Haben wir nicht manchmal den Eindruck, Herr, ich danke dir. Jetzt habe ich wieder die Gewissheit, ich bin rein durch das Wort, durch die Gnade, der Kraft des Blutes. Ich freue mich nicht. Und schon soll er, der eben als rein erklärt worden ist, schon noch weiter fahren mit der Reinigung, weil er es schon wieder nötig hat. Und wie geht's weiter? Der zu reinigen ist, Vers 11, und diese Dinge vor Jehova stellen, am Eingang des Zeltes, der zusammenkommt, ist ja schon am Eingang vom Heiligtum, und der Priester nehme ein Lamm und bringe zum Schuldopfer dar und so weiter. Jetzt ist Christus als Lamm, erscheint jetzt, und er schlachtet das Lamm zum Sünd- und Brandopfer und so weiter. Wir sehen, alles, was das Gesetz an unzähligen Tieropfern gefordert hat, sind alles Schattenrisse für das einmalige Opfer, das eine Lamm Gottes. Und so können wir an all den Opfervorschriften des Gesetzes die Herrlichkeit der Bedeutung Jesu Christi als Lamm Gottes verstehen lernen. Und je dunkler die Sachen sind bei der Tierschlachtung nach dem Gesetz, je unverständlicher, anstößiger, umso herrlicher, haben wir heute Abend jetzt gelernt, sind die jeweiligen göttlichen geistlichen Bedeutungen. Ich sage praktisch, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, losgekauft von der Macht der Finsternis und losgekauft vom Gesetz, sind wir jetzt durch den Geist Gottes befähigt, das ganze Gesetz noch einmal von vorn zu lesen, jetzt im Geiste. Geist, ich weiß, dass das Gesetz geistlich ist. Und dann, was wir heute Abend tun durften miteinander, war jetzt genau das praktiziert, dass wir, dass ich weiß, dass das jetzt geistlich ist. Ich bin unter die Sünde verkauft. Ich kann das nur dem Fleisch nach zur Kenntnis nehmen und mich daran ärgern und daran stoßen und ablehnen. Jetzt aber durch den Geist, der mir gegeben ist, entpuppt sich das schwarze, dunkle, unverständliche, als anbetungswürdigste Gotteswerte. Und jetzt kommen wir, sind dort vom Brandopfer, ja. Alle zusammen ergeben das Opfer Christi, die Herrlichkeit. Vers 14, es ist hochheilig. Aha, merken wir, die Reinigungsprozedur vollzieht sich von den Kleidern immer mehr ins Heiligtum bis ins Allerheiligste. Hochheilig schon. Und jetzt kommt eine Einzelheit, die beachten wir. Vers 14. Und der Priester nehme von dem Blute des Schuldopfers. Und der Priester tue es auf das rechte Ohrläppchen dessen, der zu reinigen ist, immer noch. Und auf den rechten Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Also Tröpfchen Blut hierher, Tröpfchen Blut da und auf die große Zehe, immer auf der rechten Seite. Ja, ja, was heißt das? Ohr, ist das auch Gehör. Zum Glauben kommt man durch das Hören, nicht durch die Predigt, als durch das Hören. Und wenn ich etwas gehört habe mit meinem Ohr, das Gott mir geöffnet hat, dann erwartet Gott, dass ich Gehorsam leiste. Nicht? Gehör und Gehorsam gehört zusammen. Nicht? Aber ich kann nur in der Kraft des Blutes Gehorsam leisten. Stimmt. Ah. Und der rechte Daumen heißt, meine Handlungen, meine Werke können nur in der Kraft des Blutes von Gott anerkannt werden und mein Wandel ebenfalls. So, aber noch nicht fertig. Bitte? Ja, weil das Linke immer das Negative ist. In der Schrift. Ne? Naja. Ja. Lass deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Ja, wie auf der Erde. Die Linke ist immer die Opposition. Ne? Zu Recht. Ja. Ja. Und so lesen wir vor dem Thron Gottes. Ich sah den Herrn auf seinem Throne sitzen und alles her vor ihm versammelt, wieder seine Ratsversammlung Gottes, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Ne? Gott, der Vorsitzende, stellt einen Antrag, meine Herren, es handelt sich heute darum, die Uhr des gottlosen Königs Ahab ist abgelaufen. Ich habe beschlossen, er muss als Kriegsmann sterben in Ramoth Gilead. Meine Herren, wie soll das geschehen, dass der da hinausgeht, nicht? Das heißt so schön, ja, ihr ist eine Ratsversammlung, der eine sprach so, der andere so, also stellen Sie Ihre Anträge, und zwar von links und rechts, nicht? So. Aber kein Antrag wird angenommen. Jetzt tritt ein Geist hervor, der sagt, ich will ihn bereden, das sei ja so, wie soll das zugehen, mein Herr? Ich werde ausgehen und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund, nicht? Ahab hat ja viele Propheten gehabt. Lieben Propheten. Dann wird er aufgehen. Was sagt der Vorsitzende Gott? Du wirst es tun. Woher kam der Antrag? Nicht aus dem Herzen Gottes, sondern. Aber kam der von der Rechten oder von der Linken? Und ich weiß. Seht einmal, wie alle Dinge in sich sparen, sind Schattenrisse, wie der Hebräerbrief, der Dinge, die in den Himmeln sind. Also, was gibt es hier, an dem wir nicht lernen könnten? Geistliche Dinge zu sehen und zu verstehen, gar nichts. So, aber weiter, ich habe gesagt, noch nicht fertig. Jetzt lesen wir von Vers 17. Und der Priester nehme von dem Lob Öl und gieße es in seine linke Hand. Und der Priester tauche seinen rechten Finger in das Öl, das in seiner linken Hand ist, und sprenge von dem Öle mit seinem Finger siebenmal vor Jehova. Und von den übrigen Öle, das heißt, gegen das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes ist im Allerheiligsten dargestellt, also siebenmal Öl. Dann klebt noch ein bisschen Öl an seinen Finger, nicht? Dann nimmt das mal buchstäblich, nicht wahr? Nicht? Was soll er mit dem rechten Öl machen? Gewesen? Und von den übrigen des Öles, das in seiner Hand ist, soll der Priester auf das rechte Ohrläppchen dessen tun, der zu reinigen ist, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, auf das Blut, das schon da ist, nicht? An den drei Punkten. Na, was heißt jetzt das? Ist das ganz wunderbar. Wenn ich einfach in meiner kindlich beschränkten Glaubensstellung das Blut Jesu Christi beanspruche, zur Vergebung, zur Reinigung, um Kraft in einer Schwachheit zu bekommen, dann ist selbstverständlich der Heilige Geist immer dabei. Das Öl stellt ja den Geist dar, das heilige Salböl, die Salbung, wo ich, auch wenn ein Kindlein in Christo jetzt das glaubt und fasst, das Blut Jesu Christi beansprucht, dann ist doch auch der Heilige Geist dabei und verklärt alles und ergänzt alles, was das Kindlein noch nicht versteht und kann. Das heißt, nicht nur habe ich jetzt in der Kraft des Blutes die Möglichkeit zu gehorchen, zu handeln, zu wandeln, sondern der Geist, der Heilige Geist ist immer dabei, ne? Auch wenn ich gar nicht davon weiß. So wunderbar sind die Dinge. Ich komme jetzt gleich zum Schluss, überspringe noch manches. Wir haben betont, Schlussvers 17, auf das Blut, nicht? Obwohl auf Ohrläppchen und Daumen und Zehen, aber auf das Blut. Streichende ist das Folgen, der Geist, das Öl werden. Das Wasser, mit dem er gebadet ist, und das Blut. Ganz wunderbar. Die praktische Anwendung, ich lese noch den letzten Vers 20. Danke, danke. Ja gut, freut mich. Und das Übrige des Öls, das in seiner Hand, in der Hand des Priesters ist, soll er auf das Haupt dessen tun, der zu reinigen ist. Was heißt das? Von Christus lesen wir, er ist gesalbt mit Freudenöl über alle seine Genossen. Jetzt, wo das Haupt mit Öl gestrichen oder gesalbt wird, heißt das, jetzt empfängt der vom Aussatz längst Geheilten den Weg der Reinigung Geführte, die Fülle des Geistes. Die Fülle des Geistes, das Haupt. So, danke für die... Bitte? Das Hauptessen, ja. Und der Priester soll Sühne für ihn tun vor Jehova. Und der Priester soll das Sündopfer opfern und so weiter. Für den, der von seiner Unreinheit zu reinigen ist, der Mann hört das endlich auf, nicht? Weiter. Und danach soll er das Brandopfer schlachten. Und der Priester soll das Brandopfer und das Speisopfer auf dem Altar opfern. Wer weiß von uns, was der Altar, was die Altäre bedeuten im Worte Gottes? Geistlicherweise eine tragische Sache. Ein Opferaltar. Alle Altäre, die Gott hat anordnen lassen, schon bei Noah, bei Abraham, bei Mose, dann, das ist ja erst recht, und dann im Propheten Ezekiel, im Riesentempel, im Riesenaltar, wunderbar mit Absätzen beschrieben. Ja. Jeder Altar, den Gott in seinem Worte zur Darstellung hat bringen lassen, stellt auf seine Weise nichts Geringeres dar als das Größte, was es gibt, aber die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, der Altar. Ja, dazu noch einige Worte. So gewaltig, so wunderbar. Passt. Ja, das fließt ja hier, ne? Und dann lesen wir doch den Satz 40, Vers 20. Und der Priester soll das Brand und Opfer auf dem Altar opfern. Und so tue der Priester Sühnung für ihn. Und er ist rein. Schluss, jetzt kommen leider noch. Also, was ist jetzt gesehen? Nach dem Wasserbad des Wortes, in der Kraft des Blutes und des Heiligen Geistes, ne? Ist der betreffende ehemalige Aussätzige vollendet in der Liebe. Vollendet in der Liebe. Das ist das Ziel. Dass wir, wenn alles vergeht, Glaube, Hoffnung, die Liebe bleibt, und von den dreien ist was die größte. Die Liebe. So. Die hohen Priester und Gesetzeslehrer haben gelehrt, wenn einer beim Altar schwört, schwöre beim Altar dir das und das, und hinterher erweist sich, das stimmt dann nicht ganz, was der da geschworen hat, also. Dann sagen die, das macht nichts, ist ja nur der Altar oder der Untersatz. Nicht? Wer aber beim Opfer auf dem Altar schwört, das stimmt nicht, der ist schuldig, der hat dem Gericht verfallen. Jesus greift diese Lehre dieser Weisen auf und sagt ihr, Toren, ihr Blinde, jetzt pass auf. Nur Jesus versteht es. In einer Frage, in einem Satz, schon die unweigerliche Antwort zu geben, in der Frage. Und die Frage nun, er sagt ihnen, ihr Toren und Blinde, denn was ist größer? Die Opfergabe oder der Altar, Herr Bunzen? Welcher die Opfergabe erst heiligt, was sagt die Schrift? Ohne Zweifel ist der heiligt, größer als das oder der, welcher geheiligt wird. Ja, klar. Also was ist in den Augen Jesu größer, die Opfergabe auf dem jeweiligen Altar oder der Altar selber? Der Altar, das. Wie sollen wir das verstehen? Also wenn wir gefragt worden wären, ich hätte prompt geantwortet, was ist größer, selbstverständlich. Aber jetzt kommt ja die Sache hoch, spannend, arg hoch, problematisch. Warum? weil geschrieben steht, die Opfergabe Gottes, Paulus, die Opfergabe Gottes an die Welt besteht in der Dahingabe seines Sohnes Jesus Christus. Ist das groß? Ist das wunderbar? Das ist die Opfergabe. Jetzt soll die Opfergabe nicht das Größte sein, das Wunderbarste, sondern es gäbe noch etwas Größeres, das auch bleibt übrig. Ein Opfer kann von Gott nur wann als Opfer anerkannt werden, wenn es auf einem dem Altar geschlachtet wird. Bitte, was die Illustration dazu ist, ja 1. Korinther 13. Und wenn ich alle Geheimnisse weiß und im Glauben alles vermag, Berge versetze und hätte der Liebe nicht, wäre ich wie viel wert, durch Gott nichts. Und wenn ich alles opferte und mich verbrennen ließe und so weiter, was wäre es eigentlich? Auch nichts. Merken wir, was ist noch größer als die Opfergabe? Die Liebe, die dieses Opfer gebracht hat, verstehen wir jetzt? Und jetzt sehr einfach, ohne Zweifel ist immer der Geber größer als die Gabe. Die Opfergabe Gottes ist der Sohn. Ist Gott noch ein bisschen größer als der Sohn? Und der Geber dieser wunderbaren Opfergabe, Gott, ist die Liebe. Stimmt das? Aha. Und jetzt Achtung, damit schließe ich es aber. Jetzt lassen wir uns noch Konsequenzen sagen. Jesus fährt dann weiter. Bitte. Wer nur beim Altar schwört, der schwört beim Altar, aber gleichzeitig, ob er will oder nicht, auch bei der Opfergabe. Und wer bei der Opfergabe schwört, der schwört bei der Opfergabe, aber gleichzeitig auch beim Altar. Warum? Die beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Und jetzt kommt noch ein Vers nachher. Der Altar stellt die Liebe und Barmherzigkeit dar. Und was auf dem Altar geschieht, stellt das Gericht, die Gerichte Gottes dar. Da wird Fleisch geschlachtet, da fließt Blut und da brennt Feuer. Das sind die drei Grundlagen aller Gerichte Gottes. Ihr geht vorüber an der Liebe Gottes und am Gericht Gottes. Ja? Am Altar und bitte?
Und die Liebe muss aushalten.
Und die Liebe?
Die Liebe muss es aushalten.
Jawohl. Ja, Bauer. Serviert mir gerade das nächste Wort in den Mund. Nicht? Jetzt pass auf. Also. Der Altar heiligt die Opfergabe, das heißt auf Deutsch, die Liebe Gottes heiligt jedes Gericht Gottes. Der Altar treibt die Opfergabe und nicht die Opfergabe den Altar. Die Liebe Gottes trägt alle Gerichte Gottes. Der Altar ist größer als die Opfergabe. Die Liebe Gottes ist größer als alle Gerichte Gottes. Reicht das uns zu langsam? Ich schließe mit einem Herzensanliegen, das mich in dem Zusammenhang dann beklemmend bewegte. Und sagte ich, Herr, leider, ich wage es fast nicht auszusprechen, wenn die Altäre die Liebe darstellen und die Opfergabe die Gerichte, merkt ihr noch nicht, wo ich hinaus wollte? Herr, jetzt müsste es doch ein Altar geben. Was? Ohne Opfergabe da. Nicht? Dass nur noch die Liebe bliebe und die Gerichte wären vorbei. Nicht? Habe ich gar nicht gewagt, daran zu denken, dass sowas gibt in der Bibel. Da komme ich lang hinterher. Schlagen wir dann zu Hause Josua 22 auf. Da haben die 2,5 Stämme östlich vom Jordan aus einer Sorge, weil sie sich sagten, die haben ja geholfen den anderen Stämmen ihr Erdteil noch. Sie haben Familien drüben sitzen lassen und Kinder und sind mit ihren Brüdern hinüber und haben ihren ihr Erdteil geholfen zu erkämpfen. So. Jetzt sind sie wieder zurückgekehrt und bei dem Zurückkehren in ihr Eigentum, in ihr Erdteil, kommt ihnen den Sinn, oh, da der Jordan, den wir absteigen und da drüben wieder rauf, nicht? Wir haben eine Besorgnis. In Jerusalem steht der Tempel unseres Gottes, drüben. Und wir sind getrennt, im Einschnitt geografisch jordanisch. Da fällt denen in Jerusalem, den Juden, unseren Brüdern einmal ein, in späteren Generationen, hat die dort drüben jenseits Jordan, die gehen uns doch nicht an. Lass die da drüben sein, wer sie sind. Wir in Jerusalem haben den Tempel, wir ehren Gott, bei uns sind die Leviten und so weiter und so weiter. Und was machen die jetzt? Jetzt bauen die am Jordan unten einen Altar. Groß von allen Seen heißt es. Und mit welcher Bestimmung? Auf diesem Altar darf nie ein Opfer dargebracht werden. Es soll nur ein Zeuge sein. Was bedeutet denn der Jordan? Der Tod. Todesmeer. Soll ein Zeuge sein, dass auch der Tod die Liebe, die uns verbindet, nicht trennen kann. Ein Altar groß von Ansehen, auf dem nie ein Opfer dargebracht werden darf. Halleluja. Also seht, wir können mit unseren Gedankengängen, soweit die Bibel uns dann selbst da geführt hat, mit den verwegensten Fragen zum Herrn kommen, hat alles schon fertig bereitet. Ist immer noch schöner, als wir es uns erbitten oder verstehen können. Also, Marianne, für heute genug. Ja. Lieber Vater, wir dürfen erleben, was du schon deinem Volk, durch deinen Propheten verkündigt hast. Ich werde mein Gesetz noch herrlich machen. Und dürfen wir staunend zuschauen, zuhören und mit hineinnehmen lassen in die unaussprechliche Herrlichkeit dieser Weisheit, die verborgen ist in dir, in Christus Jesu, uns geoffenbart in deiner Gnade. Nun hast du in unser aller Herzen wieder aufs Neue überwältigende Kräfte hineingelegt, ob wir sehen oder verstehen oder nicht. Dass wir überwältigt sind nach dem inwendigen neuen Menschen und der Herrlichkeit deiner selbst, deiner Weisheit und deines Wortes, dass du in so großer Niedrigkeit und Schmach zur Darstellung gebracht hast. Und so ist die lebendige Hoffnung, der Glaube, die Liebe, die du uns in Christus geschenkt hast, auch in dieser Abendstunde neu gegründet und verwurzelt worden in dir selbst, lieber himmlischer Vater, im Heiligen Geist.